Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sind wir heute Abend hier zusammengekommen. Amen. Das Vorspiel, was wir gerade gehört haben, ich wusste nicht, dass Frau Lüring-Brohrs genau dieses Stück auswählen wird. Aber es passt so wunderbar zu dem heutigen Abend, zu dieser Passionsandacht. Und zwar lautet der Text zu diesem Stück, was sie gespielt hat, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich. Und diese Zuversicht und dieses Vertrauen, das ist das, was uns auch in der Passionszeit begleitet. Wir machen uns heute einen weiteren Schritt auf in der Passionszeit und damit ja auch in der Passionsgeschichte Jesu. Und heute in dieser Andacht, da soll es um Jesu Gefangennahme gehen. Das ist die Perikope, das ist der Text, der heute im Mittelpunkt dieses Abends steht. Wir nehmen uns Zeit, um über diese Erzählung nachzudenken. Wir nehmen uns Zeit, um zur Ruhe zu kommen und auch um zu spüren, was uns diese Erzählung heute noch sagen kann. Gemeinsam wollen wir jetzt Worte aus dem Psalm 51 beten. Und Sie finden ihn unter der Nummer 727. Wir wollen es so halten, dass ich beginne und Sie bitte die eingerückten Verse zu beten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.
Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde.
Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir.
An dir allein habe ich
auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest.
Siehe, dir gilt der Wahrheit, die in dir verborgen liegt, und im Geheimen tust du mir mein Weisheit.
Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast.
Verwehre dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm mir deinen Heiligen Geist nicht von mir.
Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen. Lass uns beten. Gütiger Gott, öffne uns die Augen, damit wir die Welt erkennen, in die du uns gestellt hast. Dass wir sehen all das Schöne und Wunderbare, aber eben auch alles Leid und alle Ungerechtigkeit. Gott, die Erzählungen und Geschichten von Jesus beschäftigen uns auch heute noch. Sie bewegen uns, sie rütteln uns auf und ja, manchmal lassen wir uns auch sprachlos oder fragend zurück. Aber Gott, wir wollen sie nicht ausklammern, auch die Erzählungen des Leides nicht. Gott, wir bitten dich, schenke uns auch ein offenes Ohr in dieser Andacht, dass wir in all dem traurigen Hoffnungskerne entdecken. Denn wir wissen, auch in der Passionsgeschichte ist Hoffnung zu entdecken. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das erste Lied, aber nicht das, was dort angeschlagen ist, sondern die Reihenfolge ist ein bisschen eine andere. Wir singen als erstes Vertrauen wagen Und das ist die Nummer 607 und da singen wir die Strophen 1 und 5. Passionszeit, die sind geprägt von biblischen Texten und biblischen Lesungen. Und ich mache es heute so, dass ich Lesung aufteile in drei Teile und dazu jeweils eine Auslegung vorbereitet habe. Diese einzelnen Lesungen und Auslegungen werden unterbrochen von Musik oder Instrumental. Und so beginne ich mit dem ersten Teil der Lesung aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, und wir bleiben aber für all die Lesungen sitzen. Und da heißt es in den Kapiteln 47 bis 50, Jesus wird verhaftet. Noch während Jesus das sagte, näherte sich ihm Judas, einer der 12. Und mit ihm kam eine große Truppe, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet war. Die führenden Priester und Ratsältesten hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt genau ihn fest. Und Judas, der ging sofort auf Jesus zu und er sagte, sei gegrüßt, Rabbi. Und dann küsste er ihn. Doch Jesus sagte zu ihm, mein Freund, dazu bist du also gekommen. Und da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Bis heute stehe ich in einer Art und Weise fassungslos vor diesem Mann, der Judas Iskariot heißt. Was treibt diesen Mann an? Was treibt einen, der Jesus hautnah erlebt hat, zu diesem Verrat an? Ich weiß es nicht, aber diese Erzählung ist ja auch in den anderen Evangelien zu finden und jedes Evangelium bewertet diese Person Judas auf etwas unterschiedliche Art und Weise. Das Judasbild im Matthäusevangelium, das ist geprägt von Warnung vor Habgier und vor Heuchelei. Das soll Judas angetrieben haben zu diesem Verrat, zu diesem Judaskuss, wie wir ihn auch kennen. Bei Lukas In dem Evangelium, da war Judas eher ein Werkzeug des Teufels. Johannes nennt Judas geldgierig und an anderer Stelle einen Dieb. Markus, also das Markus-Evangelium hingegen, berichtet ganz nüchtern über diese Geschehnisse von Judas. Die Evangelisten schildern also diese Beweggründe, warum Judas diesen Verrat getan hat, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sie berichten von dieser Tat, aber sie geben uns keine Antwort auf die Frage, warum er das getan hat. Und in der Geschichte, in der theologischen Geschichte, aber auch in der Rezeptionsgeschichte, da wurde Judas deshalb oft dämonisiert, kann man sogar sagen. Aber neuere, etwas modernere Auslegungen, die möchten etwas anderes versuchen, den Fokus auf einen anderen Punkt zu legen, und zwar, dass Judas ein Mensch war. Sie möchten versuchen, in ihm diesen Menschen zu sehen, der sich eben schuldig gemacht hat, so wie Menschen das tun. Denn im Matthäus-Evangelium wird an späterer Stelle deutlich berichtet, dass Judas seine Tat bereut und sich dann an späterer Stelle erhängt. Ja, wie ist das mit dieser Person Judas, mit der wir so zweifeln, die uns so aufrüttelt? Kann uns Judas auch leid tun? Ist er vielleicht vielmehr eine tragische Gestalt, mehr das als das personifizierte Böse? Wir müssen das im großen Ganzen sehen. Denn Judas, der hat eine Rolle und eine Aufgabe in dieser ganzen Passionsgeschichte, in der Leidensgeschichte Jesu. Er ist eine tragische Gestalt, aber er muss in einer Art und Weise diese Rolle spielen, denn er gehört zum Heilsplan Gottes. Er kann also in einer Art und Weise nicht anders, als so zu handeln. Er gehört zum Heilsplan. Also auch die Passionsgeschichte, auch die Erzählung in der Bibel vom Leid Jesu müssen und dürfen wir im Hintergrund der österlichen Freude lesen. Zum Heilsplan Gottes gehört er, der die Welt mit sich versöhnt. Also können wir Judas auch auf andere Art und Weise betrachten. Und ich glaube auch, dass wir von dieser tragischen Person Judas lernen dürfen. Wir haben uns selbst und das Geschehen um uns herum in dieser Welt nicht immer in unserer Hand. Auch das kann uns diese Erzählung von Judas zeigen. Es entlastet in einer Art und Weise, zu wissen, dass die frohe Botschaft, der Heilsplan Gottes, nicht in unseren Händen liegt, sondern einzig und allein in Gottes Hand. Jeder Mensch kann fallen. Jeder Mensch kann etwas tun, das nicht im Sinne Gottes ist. Aber Gottes Liebe und Barmherzigkeit setzen sich am Ende durch. Denn durch sie leben wir. Das wird auch an der Geschichte des Verrats in unsere Herzen geschrieben. Wir hören ein Instrumental. heißt es im Matthäus-Evangelium. Da zog einer von denen, die bei Jesus waren, sein Schwert. Er schlug nach einem der Männer, die dem Hohepriester unterstanden, und hieb ihm ein Ohr ab. Aber da sagte Jesus, steck dein Schwert wieder zurück an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Weißt du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten kann? Dann schickt er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel. Aber wie könnte sich dann erfüllen, was in der Heiligen Schrift steht? Es muss doch alles genau so kommen. Und in derselben Stunde sagte Jesus zu den Männern der Truppe, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgerückt, um mich gefangen zu nehmen. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich habe doch täglich im Tempel gesessen und die Menschen gelehrt, dabei habt ihr mich nicht festgenommen. Aber all das musste genau so geschehen. Denn dadurch geht in Erfüllung, was in den Schriften der Propheten bereits angekündigt ist. Da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Sie sind alle weg und er ist ganz allein. Was hatten sie doch nur für einen gemeinsamen Weg hinter sich? Gemeinsam waren sie unterwegs, Tag ein und Tag aus. Sie hatten zusammen gefeiert, gebetet, gelehrt, gelacht, gesprochen und gesegnet. Gemeinsam. Und jetzt? Jetzt ist da nichts mehr von dieser Gemeinschaft der Jünger mit Jesus, nur noch Einsamkeit. Denn sie verließen ihn und er war einsam. Er, der diese Gemeinschaft doch überhaupt erst geschaffen hatte, er, der jedem zur Seite stand, er, der jede Notsituation ausgehalten hat, er, der niemanden im Stich gelassen hat. Allein steht er da ohne menschlichen Beistand, ohne Rückenstärkung, ohne seine Jünger. Ja, auch da wieder die Frage, was mag die Jünger angetrieben haben, die doch so nah zusammengewachsen sind, die doch schon am Anfang ihrer gemeinsamen Zeit beschimpft und belächelt wurden. In der Bibel, da lesen wir davon, wie sie beschimpft wurden als Fresser und Weinsäufer. Aber das führte sie damals doch noch enger zusammen. Aber jetzt ist dem nicht so, denn sie fliehen, ziehen sich zurück in ihr eigenes Kämmerlein, denn jetzt ist sie da, die Angst, die Freunde auseinandertreibt. Denn Jesus war es, der sie zusammengehalten hat, der ihre Stütze war, der ihnen Mut geschenkt hat, und der wurde jetzt gefangen genommen. Veränderung. Vielleicht zu viel Veränderung, Angst, Unsicherheit. Ein gemeinsamer Weg kommt an dieser Stelle zu einem Ende. Ja, was soll uns dieser Text sagen? Was soll diese Episode in der Bibel? Wieso lässt Jesus es denn nicht zu, dass die Freunde, die Jünger ihn verteidigen? Und warum greift Gott in diese Erzählung nicht ein? Ja, warum lässt Gott denn all dieses Leid zu? Gemeinsam singen wir das Lied Bleib bei mir, Herr. Und Sie finden das unter der Nummer 488 und wir singen die Strophen 1 bis 5. Ich lese weiter. Die Männer, die Jesus gefangen nahmen, brachten ihn zu Kaiphas, dem Hohepriester. Bei ihm hatten sich die Schriftgelehrten und Ratsältesten bereits versammelt. Petrus folgte Jesus in einer Entfernung bis zum Palast des Hohepriesters. Dort ging er in den Innenhof hinein und setzte sich zu den Männern, die Jesus verhaftet hatten. Denn er wollte sehen, wie die Sache ausging. Die führenden Priester und der ganze jüdische Rat suchten nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus. Das sollte ihnen einen Vorwand liefern, damit sie ihn zum Tode verurteilen konnten. Obwohl viele als Zeugen auftraten und falsche Aussagen machten, fanden sie nichts. Zum Schluss traten zwei Zeugen auf. Sie sagten, dieser Mann hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus, hast du nichts zu sagen zu dem, was die Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Daraufhin sagte der Hohepriester, ich nehme dich unter Eid. So gewiss der Herr lebt, sag uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus antwortete, du sagst es, aber ich sage euch, von jetzt an werdet ihr sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzt, der Macht hat über alles. Und wie er auf den Wolken des Himmels erscheint. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte, er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung doch selbst gehört. Was ist euer Urteil? Und sie antworteten, er ist schuldig und er muss sterben. Da spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige sogar gaben ihm Ohrfeigen. Sie forderten ihn auf, du bist doch ein Prophet, du Christus. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Das Urteil ist gesprochen. Ein Happy End heute Abend in dieser Geschichte wäre auch schön gewesen, aber letztendlich deutlich wirkungsloser. Wir hören und wir spüren, der Gang zum Kreuz ist geebnet. Und nichts und niemand kann diesen Weg zum Kreuz aufhalten. Zu Beginn schon habe ich vom Heilsplan Gottes gesprochen. Und das Kreuz und die Erzählung und die Geschehnisse am Kreuz gehören eben auch dazu. Es rührt mich an, das Leiden dieses Gottes zu sehen, zu spüren und mich jedes Jahr auf eine Art und Weise wieder erneut darauf einzulassen. Denn er ist auch ein Gott des Leidens. Und dieser Gott, er leidet mit. Damals mit Jesus, später am Kreuz, aber er ist auch mit den Leidenden aller Zeiten. Die seinen Zuspruch brauchen, die seine Sympathie und Empathie brauchen. All das gilt ja eben auch heute noch. Und das spüren wir an dieser Erzählung, denn Gott sieht nicht weg. Er verdrängt das Schreckliche nicht. Es ist ja nicht so, dass Jesus als Sohn Gottes vor dem Schrecklichen und Bösen verschont bliebe. Dass er den Schrecken der Welt und den Tod nicht aushalten musste, nein, ganz im Gegenteil. Jesus erlebt genau das wie jeder andere Mensch. Er erlebt das so, wie jeder Mensch in dieser Welt das auch erleben würde. Und wir werden ja in einer Weise gezwungen, wenn wir seine Geschichte verfolgen, mit in die Traurigkeiten und in diesen Schmerz hineinzugehen. Denn wir spüren auch die finsteren Seiten der Menschlichkeit. Denn genau das erzählt uns diese Episode auch. Wenn wir also Gott nah sein wollen, dann können wir diese Geschichte und diese Passionszeit nicht ausklammern. Dann dürfen auch wir nicht wegsehen. Denn auch diese düsteren Abschnitte, diese traurigen Passagen zeigen uns erst die Größe und die Macht Gottes. Er macht sich wieder, wie bei der Geburt Jesu, ganz klein und menschlich. Und darin erst ist er doch so unendlich groß und machtvoll. Denn was hören wir in dieser Erzählung und was erleben wir in der Passionszeit und der Passionsgeschichte? Gottes Sohn wird gedemütigt von uns Menschen. Und Gott lässt all das zu. Er erträgt das alles als Mensch, als das, was Menschen ihm zugefügt haben. Denn Gott, der klammert diese Fehler der Menschen nicht aus, er sieht sie und er entzieht sich all diesem nicht. Er konfrontiert, indem er sich selbst den Menschen ausliefert. Das ist in einer Art und Weise kompliziert, aber er lässt die Menschen eine Entscheidung fällen. Die Menschen werden gefragt, was soll passieren mit diesem Jesus, und sie fällen ein Urteil. Und dieses Urteil hat Bestand. Sie fällen ein Urteil über Gott, über Jesus. Gottes Sohn wurde in dieser Erzählung gedemütigt. Der Weg zum Kreuz ist geebnet, jetzt noch ist es ummantelt von Traurigkeit und Finsternis. Das erzählt diese Erzählung der Bibel. Und das darf auch anrühren, das darf bewegen und das darf auch aufwühlen und das darf es jedes Jahr aufs Neue. Und doch, glaube ich, wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus diesen Weg gehen musste. Und dass es trotzdem für uns auch mitten in der Passionszeit heißen darf, wir dürfen Hoffnung in dieser Hoffnungslosigkeit suchen. Denn all das ist erst mit der nachösterlichen Geschichte, mit der Auferstehung nachzuvollziehen. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Ist sie zu finden? In dieser Welt, in dieser Zeit? Eines, das wissen wir. Gott hat im ganz positiven Sinne ein Auge auf uns. Er weiß, dass wir Menschen sind und trotzdem sieht er nicht weg. Er schaut auf uns, im Dunklen und im Hellen. Er dreht sich nicht weg, sondern gibt Acht auf uns. Amen. Gemeinsam singen wir das nächste Lied, Korn, das in die Erde. Und das finden wir unter der Nummer 98 und wir singen die Strophen 1 bis 3. Und nun lasst uns miteinander und füreinander beten. Gott, was sollen wir tun? Woran sollen wir uns in diesen Zeiten halten? Wir hoffen und wir wollen wissen, du bist die Antwort auf all unsere Fragen. Du zeigst uns die Richtung in dieser Welt, du begleitest uns auf unserem Weg. Du schaust nicht weg, du stehst uns bei. Ja, Gott, du bist da, darauf können wir uns verlassen, daran können wir uns halten. Gott, in einer Weise, da spüren wir die Traurigkeit nach. Aber wir spüren auch Hoffnungskerne. Lass uns diese auch in der Passionszeit sehen, wahrnehmen und spüren. Denn Gott, wir wissen, wir können sie finden, die Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Und all das, was uns beschäftigt, das legen wir vor dich in der Stille. Gütiger Gott, dieses Gebet möge uns stärken und schützen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Abend, in diese weitere Passionszeit und in die Nacht mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.